das sage ich auch oft, wir sind hier, um die Landschaft zu genießen. Wir sind hier, was zu lernen. Es ist fast wie ein Spruch geworden bei mir. Ich sage immer, ich borge eure Augen, damit ich mein Land immer wieder anders sehen kann. Ich habe also viele Leidenschaften und sie kommen alle mit beim Wandern.
Sardinien auf alten Hirtenpfaden mit Renato. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Reisen, Wandern und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Sardinien. Die zweitgrößte Insel im Mittelmeer ist so viel mehr als Strände und türkisfarbiges Meer. Im Südwesten der Insel, an der Costa Verde, liegt nämlich das Sulcis-Gebirge. Selbst für sardische Verhältnisse abgeschieden und ursprünglich. Hier gibt es lange menschenleere Sandstrände, immergrüne Hügel, dichte Steineichenwälder und eine reiche Geschichte, die 3500 Jahre zurückreicht. Und genau über dieses wunderbare Sardinien möchte ich heute mit einem ganz besonderen Gast sprechen, mit Renato. Renato ist nicht nur unser Guide auf dieser Reise, er ist auch ein langjähriges und sehr geschätztes Mitglied unserer weltweiten Weltweit-Wandern-Guide-Family. Er war schon mehrfach bei unseren Guide-Treffen hier in Österreich zu Gast und hat bei unserer Guide-Academy auch sein Wissen mit anderen Guides geteilt. Und er ist nicht nur ein begnadeter Wanderführer, sondern auch ein wunderbarer Sänger. Renato, es ist mir eine große, große Freude, dass du heute bei mir bist. Wir sind online verbunden. Magst du dich gleich zu Beginn selbst vorstellen, bitte? Hallo.
Hallo Christian, also danke Hallo. Für diese Einladung. Ja, ich bin Renato, ich wohne bei Cagliari, bei der Hauptstadt von Sardinien, in einem Vorort. Und bin Reiseleiter und Wandererleiter auch. Ich mache beide Kulturreisen und Wanderreisen. Seit 2012 als Kulturreisen und seit 2016 als Wanderguide.
Und fast seit dieser Zeit kennen wir uns ja schon und sind miteinander verbunden, ja.
Ich habe als Wanderguide mit Weltweit Wandern angefangen, das muss ich auch sagen. Ja.
Ja.
Es ist so zufällig passiert, vielleicht können wir sagen.
Mhm. Ja.
Die lokale Agentur, mit der du arbeitest, wollte deutschsprachige Guides finden. Mhm. Es ist immer noch ein bisschen schwierig, weil es gibt so eine große Nachfrage. Also die deutschsprachigen Kunden sind ganz viele in Sardinien, aber die Reiseleiter und Wanderleiter, die das machen, die Deutsch sprechen können, sind immer noch zu wenig. Daher bin ich da.
Ja, und Renato, das ist wirklich ein großer Glücksfall, weil wir kennen uns ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und wie gesagt, wenn du kommst, ist eigentlich immer gute Stimmung, es ist irgendwie, du bist Mitglied der Family. Ja, erzähl vielleicht ein bisschen von diesen Guide-Austausch-Treffen, die wir da veranstalten, die ich selbst so schätze. Wie geht's dir da?
Also, ich habe das Glück gehabt, zweimal nach Graz zu reisen, um diese Fortbildung zu machen. Und nicht nur Fortbildung, sondern einen richtigen Austausch. Und das war das Schönste. Kollegen aus der ganzen Welt kennenzulernen, aus der Mongolei, aus Bosnien, aus Madagaskar, was auch immer, wirklich die ganze Welt habe ich das Glück gehabt, kennenzulernen. Und ja, natürlich, es ist immer ein toller Austausch, wenn ich sehen kann, wie Evelyn in Bosnien zum Beispiel ihre Kunden, ihre Gäste begleitet, was dort passiert, was ist vergleichbar mit Sardinien, was ist total anders und so weiter. Also es ist wirklich bereichernd, eine bereichernde Erfahrung.
Ja, und für mich ist das eigentlich fast eine tägliche Freude, weil heute ist gerade auf WhatsApp in unserer Gruppe gekommen, dass die Petra gerade in Bulgarien ist bei der Daniela und dort gut aufgenommen. wurde und geschrieben hat, dank der Guide Family habe ich Freunde auf der ganzen Welt.
Ja.
Wenn der Sudama nach Marokko reist und du warst ja auch schon bei uns in einem anderen Land unterwegs, oder? Ja.
Genau, das ist das Tolle eigentlich. Ich bin nicht in vielen Ländern gewesen.
Ja.
Ich mag zu reisen, aber ich habe nicht so weit, nicht so viel von der Welt gesehen. Aber ich habe das Glück, dass die Welt ist zu mir gekommen irgendwie.
Ja.
Und das passiert bei meiner Arbeit auch. Also,
ja, voll schön. Du, bevor wir da starten, so Landleute entlang der Route in Worten und in Gedanken unterwegs sind, verort mal dich einmal. Wie bist denn du heute? Du wohnst quasi in der Hauptstadt. Wie startest du da in den Tag? Was war da heute schon los bei dir?
Also, es ist nicht immer das Gleiche, je nachdem, weil ich schon angefangen habe zu arbeiten wieder. Mhm. Zum Beispiel heute war es ziemlich gespannt. Ich hatte einen Termin in der Früh, aber ich konnte ruhig gegen 8 Uhr Frühstück haben.
Mhm.
Gestern war es anders, weil am Dienstag kommen die Kreuzfahrtschiffe schon wieder.
Mhm.
Und ich musste natürlich eine Gruppe Deutsche begleiten, obwohl ich auch auf Spanisch und Englisch arbeite.
Mhm.
Das heißt, ich muss ziemlich früh los. Das heißt, jeden Tag ist ein bisschen anders. Und wenn ich mehr Zeit habe, ich nehme alles ziemlich entspannt, kann besser frühstücken, nicht so ganz kurz und schnell. Und heute war es relativ entspannt.
Wobei meistens italienisches Frühstück ist ja meistens eher schnell, oder? Oder ist das bei euch
ja,
anders?
Aber ich bin kein Vorbild für Italiener. Das heißt, ich trinke keinen Kaffee zum Beispiel. Das ist ziemlich komisch. Ich nehme lieber einen Tee. Obst, Brot, Marmelade, schon süß, wie die meisten Italiener machen, aber ich esse mehr als üblich, also als die meisten Italiener sozusagen.
Ja, das geht
ich esse gerne
mehr. Okay, gut. Gute Unterlage für den Tag dann.
Genau.
Ja, dann springen wir rein nach Sardinien und schaffen wir mal so eine erste Orientierung. Mhm. Also ich habe schon im Eingang gesagt, zweitgrößte Insel im Mittelmeer, also durchaus ein bisschen was zu sehen. Wo liegt Sardinien? Wie groß ist deine Heimat? Mhm. Lass uns das ein bisschen einordnen.
Ja, also wir sind mitten im Westmittelmeer, ganz nah an Korsika, 12 Kilometer südlich von Korsika.
Mhm.
Und an 180 Kilometer nördlich von Tunesien.
Mhm.
Das heißt, wir sind näher zu Afrika als Italien, weil die kürzeste Strecke zwischen Korsika und Toskana, das ist die nächste Region, sind 190 Kilometer, also 10 Kilometer weiter.
Mhm.
Und die Insel ist, wie du gesagt hast, sehr groß, 24.000 Quadratkilometer. Ich glaube, wie ein Viertel von Österreich oder vielleicht noch größer.
Mhm,
ja.
Ja.
Das heißt, dass man nicht schafft, die Insel in einer Woche zu sehen.
Ja, stimmt.
Immer wieder kommen Touristen, die denken, okay, jetzt sind wir in Cagliari, morgen fahren wir nach Olbia, dann Alghero, wir sehen ein bisschen den Norden auch. Sie schaffen das nicht. Also es ist wirklich viel. Und wir haben eine Hauptebene, etwa 130 Kilometer lang, aber der Rest ist ziemlich bergig. Also keine großen Berge, die größten sind 1800 Höhenmeter, aber trotzdem sehr zerklüftet. Es gibt Schluchten, felsige Hügel und so weiter. Und das macht die Insel total spannend für die Wanderer. Es gibt eine Menge an Orten, wo man wirklich die Natur wirklich genießen kann. So viel noch. Ja.
Ja, deswegen konzentrieren wir uns auch auf unserer Reise, so auf den Südwesten.
Genau. Dass man
da, also beim Wandern ist ja sozusagen nicht unbedingt weniger mehr, aber es ist gut, einmal eine Region intensiver zu erfahren und zu erleben quasi.
Ja, genau. Es wäre schon schade, um andere Orte zu sehen, so viel Zeit beim Fahren zu verbringen. Mhm. Wir versuchen, das Fahren am kürzesten zu machen, damit wir mehr wandern können.
Dass man nicht den Urlaub quasi im Fahrzeug verbringt, sondern genießen kann.
Ja, genau.
Du, ein bisschen ist Sardinien ja quasi natürlich total berühmt als Badeinsel.
Ja,
als Wanderdestination ist es ein bisschen so, da ist Korsika bei uns total berühmt quasi, so eure Nachbarinsel. Gibt es da gewisse Konkurrenz? Oder wie kann man das jetzt vergleichen von den Wandermöglichkeiten?
Der Hauptunterschied ist, dass Korsika schon lange her angefangen hat, als Wanderziel zu sein. Und sie haben sich besser als wir vorbereitet. Das heißt, sie haben richtige Wanderwege, ganz gut beschildert, markiert überall. Also bei uns ist jetzt besser. Es gibt mehrere Gegenden, wo man auch auf eigene Faust wandern könnte. Aber im Südwesten zum Beispiel, es ist nicht so der Fall noch. Das heißt, wir wandern auch auf richtigen Pfaden, also keine Wanderwege. Oft folgen wir einfach die Tierpisten sozusagen, wo die Wildpferde gehen zum Beispiel. Und dort ohne Guide, es kann schon tricky sein.
Ja, also es sagt ja schon der Titel, auf alten Hirtenpfaden.
Ja, es ist
dadurch,
so.
Ja, dadurch ist es auch ruhiger, oder? Also es ist nicht so bekannt oder einsamer.
Genau, genau. Es gibt schon andere Ecken von Sardinien, wo die Wanderer schon mehr sind. In den letzten Jahren, es hat schon viel zugenommen. Aber dort im Südwesten ist, wo wir waren eigentlich, wo wir unsere Tour anbieten, ist weniger belaufen noch. Mhm. Und die Strände auch, obwohl sie wunderschön sind, wie alle Strände in Sardinien. Aber das ist nicht eine Gegend, wo Massentourismus gibt.
Warum eigentlich? Ist das ein bisschen schwerer zu erreichen?
Ja, so von den Klassen, einfach oder? Deswegen. Ja. Die meisten Leute sind ein bisschen faul vielleicht.
Ja.
Sie haben keine Lust, lange zu fahren auf kurvenreichen Straßen über die Berge und so.
Okay. Und wir konzentrieren uns einfach. Ja, es ist oft zum Wandern ist schön, wenn man ein bisschen seine Ruhe hat. Ja, voll schön. Mhm. Was wir noch nicht gesagt haben, zur Größe gehören ein bisschen die Einwohner. Wie viele Einwohner hat Sardinien?
1,6 Millionen und ein Viertel davon wohnt in Cagliari und Ballungsraum. So, deswegen
also, wo du zu Hause bist.
Genau.
Ja. Ja.
Etwa 400.000 Einwohner hier bei Cagliari, in Cagliari und Umgebung. Und auch deswegen ist der Rest der Insel so dünn bewohnt. Und das ist auch was, das perfekt ist zum Wandern. Wenige Menschen unterwegs, kleine Orte, kleine Städtchen, aber Dörfer und so. Und noch dazu, das ist ein bisschen anders als in anderen Regionen von Italien. Bei uns im Laufe der Geschichte, die Einwohner haben sich in wenigen Orten konzentriert. Es gibt nicht so kleine Cascine, wie sagt man im Norditalien, also Bauernhöfe, wo ein paar Familien zum Beispiel wohnen. Nein, früher gab es nur kleine Hirtenhütten, wo die Hirten monatelang wohnten, aber nicht die ganze Zeit, nicht das ganze Jahr. Heutzutage gibt es schon Bauernhöfe, aber die sind relativ modern sozusagen. Früher gab es einfach einen Teil des Gebietes, wo niemand wirklich wohnte. Okay? Und das hat natürlich auch geholfen, dass die Natur dort immer noch in gutem Zustand ist.
Ja, war das wegen Sicherheit, dass man quasi Schutz gesucht hat in Städten oder wegen Überfällen, oder?
Genau, Seeräuber.
Okay.
Einfach so.
Okay.
Der letzte Seeräuberangriff auf Sardinien war 1821, also gestern.
Das war nicht lang her, okay.
Spannend. Und erst danach hat es ein bisschen verändert. Natürlich Nach den 60er Jahren, als der Tourismus angefangen hat, ist die Küste von Sardinien mehr bebaut worden, aber zum Glück nicht so mit großen Gebäuden wie in Südspanien zum Beispiel. Das ist noch ein Glück.
Also eher so ein kleinteiliger Tourismus mit kleineren Strukturen, kleineren Hotels. Ja,
ja, meistens so. Okay. Es gibt auch G6te, das ist das Gute von ein bisschen Autonomie zu haben. Sardinien ist eine autonome Region von Italien. Ja. Italien ist keine Bundesrepublik, das heißt, fast alles wird in Rom entschieden, aber es gibt fünf Regionen unter denen Sardinien, die ein bisschen mehr Autonomie haben, und wir haben diese Gesetze, die vermeiden, dass die Küste überbaut wird.
Ah, das ist ja sehr weise und klug, ja. Also das wollte ich überhaupt sprechen. Also Politik wollte ich eh so, also gehört zu Italien, ist aber hat gewisses Maß an Autonomie. Von Korsika, also eurem großen oder eurem Nachbarn im Norden oder bekannteren Nachbarn, weiß man ja so, die haben so eine sehr starke Eigenständigkeit. Ich weiß nur, da gibt es ein Asterix-Heft, wo das quasi so dargestellt wird, wie stur die sind. Wie ist das so im Vergleich? Ist das bei euch auch so? Was ist so die sardische Mentalität und Kultur?
Sehr ähnlich. Es gibt auch immer noch Unabhängigkeitsbewegungen, obwohl sie nicht so stark wie die korsische sind. Aber ich würde sagen, 90% der Sarden werden sagen, also wir sind zuerst Sarde und danach Italiener. Oder wenn auch immer. Es gibt einige, die das nicht sagen. Also wir sind nur Sarden, keine Italiener. Wir fühlen uns schon anders. Ja? Es kommt von der Geschichte. Wir waren länger Spanier als Italiener zum Beispiel, also vier Jahrhunderte unter der spanischen Herrschaft. Und das hatte viele Einflüsse in unserer Kultur hintergelassen. Also die Trachten sind sehr ähnlich wie in Katalonien oder Navarra zum Beispiel. Die Sprache, die sardische Sprache hat ganz viele Wörter, die aus katalanischen oder spanisch herkommen. Deswegen ist für uns noch leichter, Spanisch zu lernen. Es ist schon leicht für alle Italiener, weil Spanisch und Italienisch sehr ähnlich sind. Aber für uns, es kommt noch leichter, das zu lernen. Wir haben zum Beispiel Tisch, sagen wir Mesa, gesagt,
genauso wie Spanisch. Ja, okay. Wow, voll spannend. Also viele verschiedene Kulturen. Wie ist die aktuelle Situation? Auf was kann man sich so als Reisender heutzutage einstellen? Was ist da so die aktuelle politische oder Stimmungslage gerade heute?
Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit der Wirtschaft. Es gibt leider eine große Anzahl an Arbeitslosen, besonders unter den Jugendlichen, und viele wandern wieder aus. Das ist schon heftig, leider. Besonders in dem ehemaligen Bergbaugebiet, wo wir auch teilweise wandern. Es kommt daher, dass die Industrialisierung dort war nicht so mit den lokalen Ressourcen verbunden, und diese Bergwerke haben relativ gut gearbeitet, solange die nationale Regierung Geld hatte, sie zu unterstützen. Aber man wusste das schon, dass sie nicht mehr rentabel waren. Sie waren hauptsächlich man hatte dort hauptsächlich Blei, Silber und Zink abgebaut. Und wir wissen, dass Blei giftig ist. Heute wissen wir. Und wir brauchen das nicht mehr. Und wenn das Geld aus war, inzwischen hat niemand eine Alternative geplant. Und plötzlich waren viele Leute einfach arbeitslos. Und
quasi es ist diese Bergbau-Vergangenheit, ja.
Ja, das ist ein Beispiel. Natürlich, jetzt gerade ist die Situation auch in anderen Orten nicht so ganz gut. Man kann nicht nur von Tourismus leben. Das müssen wir arbeiten mit dem Tourismus, im Tourismusbereich, aber es ist immer noch sehr saisonabhängig. Das der Wandertourismus hilft, die Saison länger zu machen, zum Beispiel. Mhm. Für mich ist es von April bis November. Mhm. Aber für diejenigen, die nur Stadtführungen machen, zum Beispiel, es ist weniger natürlich.
Oder Badetourismus ist kurz, ja. Mhm.
Die Hauptattraktion bleibt immer noch der Badetourismus.
Ja. Du, so für Reisende, wie sicher ist Sardinien als Reiseland? Was muss man da beachten oder was muss man da wissen?
Boah, ganz, ganz sicher. Mhm. Auch in der Hauptstadt, man kann ruhig nachsüber auch gehen, also ohne sich Sorge zu machen. Es ist viel entspannter und sicherer als größere Städte wie Rom, Neapel, Palermo zum Beispiel. Man hat das Gefühl, dass hier irgendwie fast ein großes Dorf ist, sozusagen. Mehr als
ein Stadt. Also ein bisschen so die Insellage, oder? Weil auf der Insel quasi kommt man auch nicht weg, wenn man Verbrecher ist. Oder irgendwie so stellt man vor, oder?
Genau. Ja. Das ist, ich glaube, das spielt schon eine gute Rolle.
Ja. Italien ist ja immer auch etwas für den Gaumen. Was gibt es denn da Besonderes in der Küche von Sardinien?
Mhm. Ganz viel. Unsere Gäste bekommen das schon am ersten Tag so eine solche kulturelle Schock, weil wir viel anbieten und es wird viel gegessen. Und natürlich auch spät. Das ist als südliches Land, wir essen nie vor 8 Uhr. Manchmal schaffen wir ein bisschen früher, aber ziemlich selten. Das ist die erste Sache, dass die Gäste wissen sollen. Man muss sich vorbereiten, aber dann es lohnt sich. Das heißt, wir haben verschiedene Gänge. Wir haben unsere lokale Sorte von Pasta, zum Beispiel die Culurgionis, die wir auch bei Angela, unsere Gastgeberin in der zweiten Unterkunft. Wir machen mit ihr diese Teigtaschen, die einmal ein Kentner hat sie mit den Kasnudeln verglichen. Ja, genau. Ja. Sie sind auch so Teigtaschen. Aber sie haben einen anderen Muster. Wie eine Weizenähre. Und drinnen die Fülle ist Kartoffeln, Käse, ein bisschen Minze. Und sie werden mit Tomatensauce serviert.
Ganz und das macht man gemeinsam quasi als gruppendynamische Aktion, dass man zusammen kocht.
Das macht so viel Spaß.
Ja, sicher. Ja,
allen.
Ja, also ich finde auf einer Reise immer auch auf Märkte zu gehen oder gemeinsam zu essen und noch besser, wie man bei Weltweit Wandern inzwischen einmal im Monat mindestens einen Kochkurs, weil das einfach erstens lustig ist. Also ich bin ja manchmal dann länger im Büro und höre die Leute lachen. Also es macht Spaß und es ist einfach sowas, was gemeinsam was tun. Das ist ja auch beim Wandern, oder? Man hat so eine gemeinsame Aufgabe, das Gehen. Und das bringt mich gleich so, springe ich vielleicht ein bisschen kurz weg, dann gehen wir sofort wieder zum Essen zurück. Das gemeinsame Tun, das macht ja auch was, weil du sagst ja, du bist natürlich Profi-Guide und lebst davon und hast auch Kreuzfahrtschiff-Touren. Was ist denn der Unterschied? Im Vorgespräch haben wir schon gesagt, da gibt es schon große Unterschiede, oder? Wie quasi überhaupt so das Wissen über Land vermittelt wird. Magst du davon ein bisschen was erzählen?
Ja, mit kleinen Gruppen wie diese Wandergruppen, bei uns machen wir maximal 8 Leute, also die Leute, die in einen Minivan passen, weil ich fahre auch.
Ja, also ist richtig klein, richtig privat. Ja.
Ja, und das ist wirklich das Beste, weil man kann immer Fragen stellen, man kann je nach Interesse ein bisschen mehr über das oder was oder das wissen. Mit den großen Gruppen, mit den Kreuzfahrten, das ist fast unmöglich, weil wir eine knappe Zeit haben. Das ist auch ein großer Unterschied. In 4 Stunden machen wir eine Stadtführung und ich erzähle alles, was die Stadt betrifft. Falls Leute Fragen haben, ja, natürlich antworte ich, aber es gibt nicht so viel Zeit, das zu machen. Und es wird alles so unpersönlicher. Und deswegen mache ich die Wandertouren viel lieber als die Stadtführungen auf dieser Weise. Natürlich gibt es Stadtführungen mit kleineren Gruppen auch, aber manchmal, ich habe 50 Leute hinter mir. Das ist schon was. Schon anstrengend ein bisschen.
Ja, ihr erlebt es ja, ich bin ja selbst viel mit Gruppen von uns unterwegs, ist irgendwie so eine Co-Kreation, das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, aber dass quasi die Gäste eigentlich die Tour mitgestalten, weil da gibt es quasi Leute, die sich für Blumen interessieren und dann wird über Blumen geredet und du als Guide quasi, also sozusagen durch die Fragen und durch oft Wissen von Gästen, dann hast irgendjemand, der kennt sich super viel über Geologie aus oder Geschichte. Jede Tour ist dann anders, oder?
Ja. Ich habe, es ist fast wie ein Spruch geworden bei mir. Ich sage immer, ich borge eure Augen, damit ich mein Land immer wieder anders sehen kann.
Ja, voll schön. Ja, ich habe es auch. Also wie ich dann Welt at Wandern quasi gegründet habe, ich war ja früher viel mit Rucksack unterwegs und alleine, habe ich dann angefangen, Reisen zu organisieren und habe gemerkt, wow, wenn ich den Leuten über Geschichte erzähle, habe ich viel, was ich gelesen habe. Mhm. Aber ein lokaler Guide hat natürlich, du kannst natürlich ganz viel Sachen, ja, da bin ich schon als Kind gegangen oder mein Onkel war in dieser Gegend. Also so diese Verbindungen oder auch Menschen, die man dann am Weg trifft, die du dann vielleicht kennst von den Touren. Also so dieses, die Verbindung zum Land ist in so einer kleinen Gruppe, die dann fragt, diskutiert, untereinander quasi Spaß hat, ist wirklich so ein großer, großer Mehrwert an der Reise.
Mhm. Ja, das, ich stimme dazu.
Ja, wir sind jetzt vollkommen abgeschweift, aber so soll es sein. Wir waren beim Essen und da sind wir noch nicht fertig. Stichwort Käse, Wein. Ich glaube, da müssen wir auch noch ein paar Worte verlieren, um das abzurunden.
Besonders Käse. Also eine der ersten Sachen, die man in Sardinien lernt, ist, dass wir mehr Schafe als Menschen haben. Mhm. 3 Millionen Schafe, 1,6 Millionen Einwohner.
Ja, okay. Mhm.
Und die sardische Schafe machen ganz viel Milch, ist also eine besondere Rasse. Und daher machen wir viel Pecorino, den Schafskäse. Mhm. Das ist übrigens eine der Hauptexportprodukte von Sardinien, zusammen mit Kork und Granit. Also bei jeder Gelegenheit bieten wir Käse und Wurstwaren an als Vorspeise. Bei Angela sind zum Beispiel, das ist Ziegenkäse, weil Giuseppe, der Mann von Angela, Ziege züchtet. Mhm. Aber in den anderen Orten haben wir hauptsächlich Pecorino, Schafskäse. Mhm. Stärker, also es gibt ganz verschiedene Sorten. Und natürlich, der Wein passt gut dazu. Wir haben unsere lokale Rebsorten, Traubensorten, die sehr alt sind eigentlich. Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass den Wein hatten die Phönizier nach Sardinien gebracht. Mhm. Aber die letzten Forschungen haben bestätigt, nein, man machte Wein in Sardinien schon in der Bronzezeit. Mhm. Wegen 1500 vor Christus.
Okay, dann macht
wir haben eine lange Tradition, Entschuldigung.
Dann macht es ja den Georgiern quasi den Ruf, weil die sagen ja oft, sie sind die Erfinder des Weins quasi. Da seid ihr ja auch gleich hinten dran, oder?
Sie machen das länger, stimmt. Ja. Aber wir sind...
Ihr wart gleich nachher.
Ja, genau.
Spannend. Stichwort Angela, da haben wir haben ja auf der Reise ganz spezielle Unterkünfte. Angelo und Giuseppe betreiben eine Ziegenfarm, wo wir auch übernachten. Was hat es damit auf sich? Erzähl ein bisschen.
Ja, das ist die zweite Unterkunft auf dieser Tour. Wir bleiben dort 3 Nächte. Es ist so ein Stichwort, weil dort sind wir mitten in der Pampa sozusagen. Ganz weit weg von in irgendeinem Ortschaft, also es gibt nur weit und breite grüne Hügel, deswegen Costa Verde. Mhm. Und von dort, von der Unterkunft, sehen wir auch das Meer. Und Angela ist eine der besten Köchin der Welt.
So sagt man. Ja. Und das sagt der Renato, der wahrscheinlich schon viel gekostet hat in Italien, ja?
Genau. Ja, alle Gäste haben sie in Erinnerung, weil was dort man isst, ist wirklich besonders, sehr, sehr
schön. Ja. Was gibt es da zum Beispiel?
Eine lange Reihe an Vorgänge, Vorspeise. Mhm. Und zum Beispiel diese frittierte Melanzane, die also eine besondere Panierung haben, so knusprig wie, ich kann nicht vergleichen. Also, sie hat auch ein paar Tricks, manchmal erwischt sie. Und ja, selber angebaute und angelegte Gemüse in Essig und Öl, ganz, ganz gut. Und selbstgemachte Pasta. Wir haben die Coulourgeonis erwähnt, aber ganz, ganz gut ist die Fregola auch. Es sieht ein bisschen wie ein grober Couscous aus, aber es ist anders gekocht. Wie ein Risotto, aber es besteht aus Weizengrieß. Sie macht das mit Pilzen oder Gemüse, Safran, also ganz, ganz lecker. Und dann Giuseppe ist zuständig für das Fleisch. Dann kommt der Spanferkel. Das ist eine der Hauptspeise. Also es gibt fast keine Hochzeit ohne Spanferkel bei uns.
Ja. Wow, cool. Ja, und ein bisschen klingt das so wie Nordafrika trifft Italien, oder? Wenn du sagst Safran und Couscousartig, es ist ja nicht so weit.
Ja, eigentlich. Es gibt vielleicht keine direkten Einflüsse, aber wir sind im Mittelmeerraum. Also Mittelmeer ist war für Jahrhunderte einfach ein Mix von verschiedenen Völkern, die immer Kontakte gehabt haben. Und daher, ja, stimmt, was du sagst.
Ja, voll. Ja, aber dann gehen wir sind ja jetzt schon am zweiten Tag schräg eingestiegen. Lass uns ein bisschen so bei der Reise von Anfang an beginnen quasi. Was macht die Reise besonders? Was erlebt man da? Bericht mal ein bisschen.
Ja, also das Gute, das Schöne von dieser Wanderreise ist, dass wir wirklich sehr unterschiedliche Gegend sehen. Auch am gleichen Tag haben wir so viele Landschaften, die man nicht erwartete. Wir fangen mit einem Hochebene an, wo die Wildpferde sind, die Giara von Gesturi. Wir starten mit etwas Leichteres, damit wir uns zuerst kennenlernen und man lernt, wie es geht. Es ist auch eine Einführung in die sardische Natur. Wir haben einen kleinen botanischen Garten auf diesem Plateau mit den Pflanzen, die dort wachsen. Wir haben viele endemische Pflanzen, die nur auf Sardinien oder nur auf Sardinien und Korsika leben. Und dann, es geht weiter. Am gleichen Tag, Entschuldigung, wir haben auch ein bisschen Kultur, weil wir diese Nuraghe besuchen. Die Nuraghe sind diese Turmbauten aus der Bronzezeit, also eine eigene Zivilisation, die in Sardinien damals entstanden ist. Und das gehört zur Weltkulturerbe übrigens.
Also UNESCO Heritage, ja.
Ja, ja.
3500 Jahre lese ich gerade da in meinem Schummelzettel, also richtig alt. Ja.
Ja. Und das ist schon ein mächtiges Gebäude. Man bleibt so erstaunt, wie man diese riesengroßen Steinblöcke damals hochgetragen hat, um sowas zu bauen. Und übrigens ist es Trockenmauer, also mörtellos.
Und wie groß ist das, wenn du sagst, so mächtig?
18 Meter hoch.
Oh, wow.
18 Meter ist, was übrig ist. Früher war er über 20. Es gibt andere Nuraghen, die über 30 Meter hoch waren. Und wir haben etwa 7000 davon.
Also nicht nur ein Turm oder so.
Nein. Ja, auf der ganzen Insel gibt es sowas. Also, die sind nicht alle so groß. Die von Barumini, die wir besuchen, ist unter den größten, unter den wichtigsten. Und leider etwa 2% davon hat man ausgegraben. Das heißt, meistens sind immer noch versteckt. In den Wäldern, unter der Erde. Aber man sieht trotzdem die Steine überall.
Okay, und wozu waren die gut oder was war die Verwendung?
Das ist noch die Frage. Diese Zivilisation hatte keine Schriftung.
Ja.
So, wir haben keine Dokumente, wir wissen gar nicht. Wir vermuten, dass sie Festungen waren, weil sie genauso wie eine Burg aussehen. Mhm. Aber wahrscheinlich hatten sie mehrere Zwecke, mehrere Funktionen zusammen, mhm, als Referenzpunkte für ein größeres Gebiet, zum Beispiel wie ein Rathaus sowas, mhm, und auch um was Wichtiges, Wertvolles zu lagern, zum Beispiel mhm, Getreide oder mhm, Bronze. Bronze. In manchen Türmen haben sie Bronzeplatten gefunden, in anderen Weizenkörnern, so wie Silos quasi.
Hm? Mhm. Denke ich wieder an Nordafrika, wie so Speicherburgen quasi, wo man so seine wertvollen mhm, Sachen vor den Räubern schützt. Ja. Mhm. Spannend.
Kann sein.
Mhm. Beziehungsweise da gibt es sicher irgendwelche UFO-Forscher, die sagen, es sind Außerirdische, oder?
Natürlich.
Gibt's sicher, oder? Ja. Ja, wer weiß. Man weiß es ja nicht. Ja? Man kann dann quasi auch so Geschichten drüber ein bisschen eintauchen, oder? Das ist ja immer das Spannende, wenn sowas offen bleibt.
Ja, meiner Meinung nach ist das aber ein bisschen abwertend, für was unsere Vorfahren machen konnten. Also wir modernen Menschen denken, dass wir die beste Technologie haben, wir können alles, natürlich, wir haben viel gemacht, aber niemand von uns könnte sowas bauen heute. Also einfach mit der Technologie von damals konnte man sowas machen. Wir glauben das nicht, aber schon. Sie haben das gemacht.
Na wenn man an die Pyramiden denkt und wir denken uns, ohne Autokran und Bagger kann man nichts bauen. Aber da ist verdammt viel Riesiges entstanden damals, ja, vor 3500 Jahren. Unglaublich. Ja. Und dann reisen wir weiter zu dieser Costa Verde, oder? Zu dieser
wunderschönen. Genau, wir machen eine Sorte Zwischenstopp, weil wir die zweite Wanderung ist auf dem Weg. Mhm. In der Nähe von Villa Cidro, dort ist ein Granitgebiet, es gibt wunderschöne Schluchten. Dieses Jahr, zumindest im Frühling, haben wir bestimmt einen schönen Wasserfall. Mhm. Im September, Oktober ist leider nicht so oft da, weil in den letzten Jahren es war zu trocken. Mhm. Aber dieses Jahr haben wir bestimmt diesen schönen Wasserfall zu sehen.
Also und dann im Winter 25, 26, man weiß ja nie, wann der Podcast angehört wird, hat es viel geregnet, hast du gesagt, quasi jetzt im Vergangenen.
Mhm. Im Januar und Februar war ganz viel, also mehr als üblich.
Also wird sehr grün werden, haben wir schon gesagt. Ja. Jetzt ein schönes Jahr im Sommer.
Mhm. In ein paar Wochen kommt die erste Gruppe, Mitte April. Mhm. Und sie werden sich freuen, weil es blüht. Alles blüht. Frühling ist wirklich vielleicht die beste Jahreszeit, das zu sehen.
Ja, es explodiert.
Siehst Rosen, Ginster, so ganz viel. Mhm. Dann fahren wir weiter zur Angela, zu diesem Bauernhof auf einem Hügel in der Costa Verde. Und dort haben wir einen schönen Berg, unter den schönsten Bergen, also meine Lieblingsberge sozusagen, Monte Arquento. Die Österreicher haben ihn der sardische Loser umbenannt.
Ah, okay, die vom Salzkammergut, oder?
Genau. Ja, quasi, ja. Weil er so aussieht, wie ein großer Turm. Wenn wir auf der Fahrt noch sind, man sieht diesen Berg von Weitem. Und sie glauben nicht, dass wir da hoch hingehen, weil es sieht so steil aus, aber es gibt schon einen Weg. Man muss ein bisschen kraxeln, muss ich sagen, aber es lohnt sich. Man, von dort aus hat man einen wunderschönen Blick über fast die Hälfte von Sardinien. Es ist nicht so groß, 800 Meter. Aber die anderen Berge in der Nähe sind kleiner und es ist am Rand der Hauptebene. Das heißt, man hat viel Platz, weit und weit zu beobachten.
Zu sehen, ja. Mhm. Wow, das klingt gut, ja. Und dann noch, also die Kombi ist ja immer Wanderreisen und dann herrliches Essen, über das haben wir ja schon geredet, bei der besten Köchin der Welt, bei der Angela.
Das war natürlich übertrieben, aber es ist schon eine super, super Köchin. Und für auch dich die beste.
Ja, man kann ja immer sagen. Also es ist ja auch so, wenn man irgendwie wandernd unterwegs ist, kann jeder Tag der schönste sein, oder? Weil man immer wieder neu was Tolles erlebt, oder? Das ist schon okay.
Genau.
Den Moment genießen.
Und nach die Wanderung im Allgemeinen machen wir auch immer so einen Stopp in irgendeine Bar, auch damit wir so was trinken, Kaffee, wer möchte ein Bier oder also sowas. Und auf diese Weise kennen wir auch ein bisschen von den Ortschaften auf dem Weg besser.
Entschuldige, das hat ja immer so zwei. Erstens einmal gibt man ein bisschen Geld aus, was jetzt für einen Kaffee zwar in Italien, der ist meistens erstaunlich günstig, aber zweitens kriegt man halt total viel mit, weil die Kultur ist in der Gastwirtschaft in Österreich oder in Süddeutschland und bei euch ist es im Café, an der Bar.
Ja, quasi, ja. Genau. Ja. Es ist ganz, ganz typisch. Also Nachmittag. Es ist auch eine soziale Sache sozusagen, so ein Treffpunkt, zusammen zu sein, ein bisschen quatschen, mehr voneinander zu lernen.
Und so als kleine Gruppe kann man dann natürlich schnell sich da reinmischen quasi, wenn man so klein unterwegs ist. Ja.
Das hilft auch, eine bessere Harmonie in der Gruppe zu schaffen.
Mhm. Warum?
Weil schon das Wandern zusammen macht viel, natürlich. Auch die Jause zusammen zu machen, also Mittagspause unterwegs. Aber nach der Wanderung, es ist wie eine Wiederholung. Was haben wir gesehen? Was haben wir gefühlt? Was haben wir erlebt? Und jeder hat natürlich andere Eindrücke. Und es ist ein Austausch auch.
Ja, und man hat ein gemeinsames Thema und es ist ja lustig, ich denke mir oft, boah, am Berg, also auch bei uns beim Wandern, man trifft eigentlich nur nette Leute und ich glaube, ein bisschen hat es natürlich auch mit Wandern zu tun, das Wandern entspannt und man wird dann zum netteren Menschen, wenn man gegangen ist und am Abend ist man müde und dann mag man eigentlich nicht irgendwie Konflikte oder streiten, sondern man mag irgendwie genießen, oder? Und gut essen.
Genau, es ist so. Und noch dazu, die Leute sind irgendwie schon voraussortiert sozusagen, weil alle müssen die Natur lieben, ansonsten wandern sie nicht.
Also das ist eben eine Antwort auf der Fragen, dass man sagt, welche Leute fahren da mit euch mit? Und dann sage ich, das sortiert klingt, ich weiß jetzt nicht das Wort, aber so eine gewisse Vorauswahl, ja. Also Leute, die Natur lieben, die gerne genussvoll unterwegs sind, die sind schon, ticken schon ähnlich. Und wie gesagt, das Wandern entspannt auch. Und dann nach so einem schönen Tag ist man eigentlich eher so, hat jeder ein großes Lächeln im Gesicht dann am Abend. Ja.
Genau.
Und dann beim guten Essen wird es dann noch breiter quasi.
Genau. Es wird oft zum Lachen sogar.
Genau. Dann kommt der Wein dazu und dann ist quasi so
natürlich
der Genuss perfekt, ja. Ja, wir waren aber noch auf der Reiseroute, dann geht es ja irgendwann einmal in die Wüste, aber da sind wir noch nicht, oder?
Nach Monte Arquento gehen wir direkt vom Quartier zum Meer. Mhm. Wir überqueren diese Hügel und diesen Fluss, die zu den Dünen von Piscinas führt. Mhm. Diese Dünen sind wirklich was Schönes, was Besonderes. Es ist eine kleine Wüste sozusagen, obwohl man oft eine Einstellung hat, dass alle Dünen sind nur Sand. Natürlich, es sind Sanddünen, aber meistens sind auch bewaldet. Wir haben verschiedene Pflanzen, die dort auf die Dünen wachsen, besonders eine Art Wacholder. Bei uns Wacholder ist ein Baum, nicht nur ein Busch. Und sie befestigen die Dünen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir um die Dünen herum gehen, nicht auf die Dünen. weil wenn man drauf tritt, wir zerstören einfach die kleinen Pflanzen, die gesamten Sand kolonisieren. Und deswegen wir schauen diese Dünen, wir sind in den Dünen irgendwie, aber nicht drauf. Das erzähle ich wichtig. Für weltweit Wandern, wir haben das gleiche Konzept, nein, oder? Wir versuchen am meisten die Natur zu schützen.
Ja.
Wir versuchen wirklich nachhaltig in die Welt zu gehen. Und das verstehen die Leute schon. Es ist trotzdem schön, sie zu sehen von unten, wie groß sie sind. Und ja, und einfach diese Landschaft genießen und das Meer.
Das ist Geld am Leben.
Ja, es ist direkt, die sind direkt am Meer. Also sie fangen von 5 Kilometer weit vom Ufer, aber wir gehen also Richtung Meer bis zum Strand. Und dann genießen wir den Strand auch.
Gute Kombi auf so einer Insel, oder? Mit Wandern total. Und Meer, ja.
Und ab diesem Tag haben wir das Meer jeden Tag. Also die letzten 2 Wanderungen sind Küstenwanderungen. Wir gehen in Capo Pecora, die ganz tolle Felsformationen hat. Es ist wie eine Bildhauergalerie sozusagen. Man könnte stundenlang diese Formen beobachten. Ah, das sieht wie ein Adler, das sieht wie ein Dinosaurier, das sieht wie ein Elefant aus. Also wirklich lustige Granitformationen von vielen Jahrhunderten, Millionen Jahren eigentlich. Total vom Gewitter gestaltet und so.
Und das ist durch Erosion oder
durch
wie?
Durch Erosion.
Warum? Okay, aha. Ja, und da liegen diese Wasser. Farben dann offen. Das war das, okay, weil es am Meer und Flüsse, ja, okay.
Also das, der Regen, alles. Ist auch eine chemische Kombination sozusagen.
Okay.
Das Wasser löst ein bisschen einige Mineralien, die im Granit sind. Und dann die letzte Wanderung sind wir weiter südlich. Inzwischen haben wir eine andere Unterkunft weiter südlich das heißt Figezia. Dort ist auch Francesco mit seinem Sohn Livio, die sind auch 2 sehr, sehr gute Köche. Und das heißt, das Essen ist immer gut, also die ganze Woche lang. Also ich habe Tonina.
Ja.
Genau. Tonina nicht erwähnt. Tonina ist die erste Gastgeberin. Sie ist auch sehr, sehr gut. So, keine Sorge zum Thema Essen. Man wird verwöhnt eigentlich.
Ich glaube, das hängt ein bisschen mit dir zusammen, oder? Weil du auch gern isst. Hast du die Quartiere auch so gewählt, oder?
Quasi. Ups, erwischt.
Genau. Ist ja okay.
Ja, dann sind wir in Figezia und wir gehen auf wunderschönen Kalksteinklippen und Schieferklippen. Wir haben einen natürlichen Tunnel, die von einer kleinen Bucht praktisch einen Hügel bohrt sozusagen. Und dort ist auch was Besonderes. Das Rauschen, das Meer ist in diesem Tunnel mit diesem Klang. Es ist eine Zauberei. Und von dort kommt man weiter bis Cala Domestica, ein wunderschöner Strand auch. Das heißt, man kann schon wieder das Meer genießen.
Und eintauchen, also wirklich baden gehen. Ja.
Ja.
Ja, wow, also viele Highlights, unterschiedliche Landschaften, vom Losa, von Sardinien bis runter ans Meer, farbige Felsen, wow, das klingt richtig gut. Was hast du so für Tipps für die Wanderung? Was sollte man unbedingt mitnehmen?
Sonnencreme.
Ja, okay, wahrscheinlich am Hut.
Hut, Sonnencreme, weil also jetzt im April ist immer noch okay, aber schon Mitte Mai kann die Sonne ziemlich stark sein. Und noch, also man muss noch mehr aufpassen im September, weil September ist praktisch noch Sommer bei uns. Es kann teilweise sehr heiß sein, deswegen Flasche Wasser muss man haben. Wenn es heiß ist, ich würde 2 Liter empfehlen.
Ja, ist besser.
Ja. Man bekommt Wasser in den Unterkünften, also auch den Lunchpaket. Aber wenn man schon 2 Flaschen mit hat, ist es besser, also statt Plastik zu verwenden. Ja, was noch? Wir haben keine giftige Schlange, das ist auch gut von Sardinien. Man kann entspannt gehen. Zecken gibt es, so, dort kann man schon, soll man schon ein bisschen aufpassen. Andere gefährliche Tiere haben wir nicht, keine großen Raubtiere, also keine Wölfe, keine Bären, nur Füchse, Marder, Wiesel, solche Sachen.
Klingt alles entspannt. Und ja, wie schwierig sind die Wanderungen? Also was erwartet uns da?
Also mittelschwierig. Also man muss einfach eine gute Trittsicherheit haben, weil es gibt ganz oft Geröll. Wir gehen auf steinige Wegen, Pfaden ziemlich oft, aber wir machen nicht so viele Kilometer, also normalerweise 4 Stunden geht's, reine Gehzeit. Wir sind länger unterwegs, aber wir machen ganz viele Pausen, um was zu erklären, um was zu genießen. Das sage ich auch oft, wir sind hier, um die Landschaft zu genießen. Wir sind hier, was zu lernen. Es ist ein Land, also es ist eine Insel, aber es ist leicht mit einem Land zu vergleichen, weil es so groß ist, es so vielfältig, abwechslungsreich.
Das ist eh so immer die Schwierigkeit des anzugeben, also wir geben immer die reine Gehzeit an, so wie du sagst, und dann steht drinnen Wanderung 4 Stunden Gehzeit. Und dann denken sich manche, ja, und den Nachmittag, was mache ich da? Und das ist eben die Gehzeit und nicht die Unterwegszeit, ist ja dann oft, also man macht ein Picknick, man sitzt irgendwo, man entdeckt was, man ist irgendwo in einem Café oder in einer Bar. Und dann ist der Tag schon gut vorbei. Und dann gibt es wieder andere Gruppen, die gerne am Nachmittag irgendwie noch Freizeit haben und Bücher lesen im Quartier, oder? Es ist unterschiedlich, auch nach Wetter. Ja. Wenn es windig ist, ist die Unterwegszeit kürzer, als wenn es ein herrliches Wetter ist, wo man baden gehen kann.
Genau, es ist einfach so. Ja, also je nach Kundensituation ändert sich die Sache.
Ist ja auch im Sinn der Gäste, oder? An einem schönen Tag mag man nicht herumhetzen und an einem windigen Tag genießt man dann vielleicht eher die Pasta und so und ist quasi dann ein bisschen früher zu Hause.
Genau. Es ist so.
Ja, hast du noch irgendwelche Tipps oder Tricks oder Sachen, die du mitgeben willst, so zum Abschluss, bevor wir so ein bisschen Zusammenfassung machen? Ich glaube, es ist echt gut rausgekommen. So, du liebst dein Land, du liebst Essen und ich glaube, unsere Gäste sind da in guten Händen bei dir quasi und dein Land.
Ich habe also viele Leidenschaften und sie kommen alle mit beim Wandern.
Ja.
Die Pflanzen, die Geschichte, die Geologie, das Essen. Einfach hier kann man wirklich einen schönen Urlaub haben und viel lernen. Ich habe nichts anderes besonders zu sagen, wir haben so schon was. Wir sind beim Vorbereiten eine 2. Tour auf Sardinien.
Das hätten wir jetzt fast vergessen. Es gibt ja Zukunftsprojekte, das dürfen wir schon erzählen, ein bisschen vorwärmen quasi, teasern. Ja, bitte, macht es.
Ja, also die Nachfrage ziemlich groß war, also viele Gäste wollten nach Sardinien wiederkommen. Sie sagen immer wieder, Renato, warum machst du nicht eine andere Tour und so?
Ja, muss ich unterbrechen, du hast richtig, richtig viele Fans, kann man ruhig sagen. Ja, genau.
Ja. Naja, danke. Ja. Wir haben vor, auch Mittelost-Sardinien anzubieten. Das ist auch eine tolle Ecke, dort wo das Supramonte-Gebiet ist.
Wow,
es ist ein Karstgebiet, sehr wild, Und dort kann man auch ganz tolle Wanderungen machen. Mhm. Und dort haben wir auch 3 Unterkünfte. Und für 2027 vielleicht, also wir arbeiten damit, wir für nächstes Jahr im Katalog diese Reise hinzufügen.
Ja, cool. Ja, da wollte ich kurz dazu sagen, es braucht oft ganz schön lang. Also wir kennen uns ja jetzt seit über 10 Jahren. Mhm. Und eine neue Tour, man muss die Wege erkunden, es muss eben eine spezielle Unterkunft geben, die braucht auch Platz, wenn es zu klein ist, ist auch wieder nichts, zu groß wollen wir auch nicht, also da müssen schon viele Dinge gut zusammenpassen und da freue ich mich schon drauf, was ihr da bastelt und zusammenstellt und ja, wunderschön. Wow, Renato, was für ein schönes Gespräch. Du hast uns da echt mitgenommen in deine Heimat. Und ich glaube, da ist schon rübergekommen, so welche Vorzüge das hat. Von Sanddünen bis Hochebenen und von alter, uralter Kultur, wo man gar nicht weiß, was da in diesen Tausenden von Steintürmen einmal gewesen sind. Also so mystische alte Geschichte bis hin zu den Kochtöpfen und jede Gruppe ist anders, ja. Wow. Ja. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitteschön, es war eine große Freude für mich auch.
Ja, und hoffentlich treffen wir uns dann wieder bei der nächsten Guide Academy, weil du gerne. Bist wirklich ein wertvoller Teil. Das ist immer echt super mit dir.
Also danke.
Ja, voll. Ja, Renato, diese Sardinienreise mit dir ist echt eine Wanderreise mit Herz. In einer wirklich, wirklich kleinen Gruppe von maximal 8 Leuten mit viel, viel Zeit für Natur, Begegnungen und mit diesen total netten, authentischen, kleinen Unterkünften und deinem Hobby, dem fantastischen Essen. Ah, das war wirklich ein Genuss, mir knurrt schon ein bisschen der Magen. Ja, danke, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du uns bis jetzt gefolgt bist in Renatos Heimat. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bitte ich dich, dass du für ihn abonnierst, dass du mir eine positive Bewertung hinterlässt und ich freue mich ja total über Austausch, also Rückmeldungen, Kommentare drunter, wenn es in dieser Plattform möglich ist oder schreib mir einfach ein E-Mail unter podcast@weltweitwandern.com. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht und antworte auch persönlich. Und total freuen würde es mich natürlich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören, bei der nächsten Folge von Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Danke, dein Christian Lade.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.